Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Ist die Bild-Zeitung lernfähig? Diese Frage stand heute im Raum, und zwar als sich der neue Chefredakteur Johannes Boje mit Wissenschaftlern zum Gespräch traf. Anlass war die massive Kritik an der Corona-Berichterstattung des Boulevardblattes. Was das Treffen für beide Seiten gebracht hat, dazu hier gleich mehr. Dann schauen wir uns eine Nibelungenkorrektur in Zürich an, inszeniert von Christopher Rüping. Wir berichten vom Prozessauftakt um den Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Der hat heute begonnen, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Und wir verraten Ihnen, wer heute einen der wichtigsten Preise für Architektur bekommen hat. Kleiner Spoiler, der Preis geht nach München. Erinnern Sie sich an die Bildschlagzeile im Dezember vergangenen Jahres? Da hieß es, die Lockdown-Macher, sie schenken uns Frust zum Fest. Dazu Fotos von drei Wissenschaftlern, denen das Boulevardblatt damit die Schuld am Lockdown zuwies und die Folge Hass und Drohungen gegen die Abgebildeten und Beschwerden über Bild beim Presserat. Das Blatt will sich lernfähig zeigen. Heute traf sich der neue Chefredakteur Johannes Boje mit Wissenschaftlern zum Gespräch. Mit dabei auch der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, Ottmar Wiestler.
Was uns besonders alarmiert hat, war, dass hochkarätige, unbescholtene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier in einer völlig unakzeptablen Weise an den Pranger gestellt wurden.
Ja, soweit Ottmar Wiestler. Das Treffen in Berlin hat heute für uns der Medienjournalist Daniel Buß verfolgt. Schönen guten Abend, Herr Buß.
Guten Abend.
Bei der Diskussion waren auch mehrere betroffene Wissenschaftler der Bildberichterstattung zu den Lockdown-Machern dabei. Wie haben die sich denn heute geäußert zu der Bildkampagne?
Ach, das war schon das ganz klare Signal, wie es auch schon zuvor in Stellungnahmen und Pressemitteilungen und den Rügen an den Presserat ausgedrückt wurde. Boulevardjournalismus mit all der Zuspitzung und den großen Buchstaben hin oder her. Bild hat hier eine rote Grenze überschritten. Viola Priesemann, Forscherin am Max-Planck-Institut in Göttingen, hat zum Beispiel gemahnt, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trauten sich gar nicht mehr in die Öffentlichkeit, weil sie solche Angriffe fürchteten. Priesemann war genauso abgebildet damals im Dezember als Lockdown-Macherin wie ihr Kollege Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig. Und er kam mit den Worten zum Bild-Chefredakteur, er habe nach vielen schlechten Erfahrungen mit Boulevardmedien, vor allem mit Bild, eigentlich den Kontakt schon lange verweigert. Er habe jetzt aber die Hoffnung, dass sich etwas ändern könnte.
Die Hoffnung setzt man natürlich auch auf den neuen Bild-Chefredakteur Johannes Boje, der ist noch relativ neu im Amt. Die Süddeutsche, bei der er einst mal volontiert hat, die schrieb über ihn, er sei vor allem unauffällig. Welche Figur hat er denn bei der Diskussion abgegeben? War er einsichtig? Er hat ja im Dezember damals, als dieser Titel erschien mit den Lockdown-Machern, da hat er ja selbst in der Bild geschrieben, Kritik müsse fair geübt werden.
Also bemerkenswert fand ich, dass Johannes Boje zwar mit der Wissenschaft zu so einem Dialog eingeladen hat, man hat auch betont, das sei eine gemeinsame Veranstaltung, wenngleich sie Bild übertragen hat und wenngleich Bild auch physisch Gastgeber war. Das fand also nicht etwa auf neutralem Boden statt oder bei der Wissenschaft, was ja auch ein Signal hätte sein können. Ich hatte aber den Eindruck, dass Boje phasenweise eher genervt war, sich zumindest nicht wirklich wohlfühlte. Das wirkte auf mich eher wie ein Pflichtprogramm aus dem Lehrbuch der Krisenkommunikation nach dem Motto, gut, dann müssen wir eben mal reden. Das ist ja schon länger eine Masche vieler Branchen, die in der Kritik stehen, mit Dialogveranstaltungen die Energie aufzunehmen, die sich gegen einen richtet und so auch abzufangen. Und so ein Manöver war das erkennbar auch, würde ich sagen, von Johannes Boje.
Dann könnte man natürlich aber auch sagen, vielleicht war die Veranstaltung selbst schon so ein Zeichen von Schuldeingeständnis.
Ja, also Johannes Boje hat schon eingeräumt, dass da etwas schiefgelaufen ist, stärker als damals in dem Kommentar in seiner Zeitung, aus dem Sie auch eben zitiert hatten. Damals war das eher ein indirektes Signal, dass man Fehler gemacht habe. Heute hat er gesagt, es sei absolut unglücklich gelaufen damals, dieser Bericht, er und Bild. Die wollen sich das auch zu Herzen nehmen, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft nicht entschieden hätten, prominent in die Öffentlichkeit zu gehen, anders als Politikerinnen und Politiker. Da gehört das ja zum Berufsbild. Wobei er auch sagte, das gelte natürlich nur, solange sich etwa Virologen nicht selbst immer wieder in Talkshows setzten. Hier gab es also eine gewisse Einsicht und das Versprechen, sich etwas zu ändern. Eine Bitte um Entschuldigung kam dem Bild-Chefredakteur aber dabei, würde ich sagen, nicht über die Lippen, ausdrücklich nicht. Allerdings hatten Teilnehmer dann schon auch gesagt, sie werten tatsächlich die Veranstaltung, dass es sie überhaupt gibt in dieser Form, doch auch als Zeichen der Entschuldigung. Man würde sich sowas auch ganz klar in der Zeitung wünschen, damit das am Ende nicht nur die Medienbranche erreicht, sondern vor allen Dingen die Leserinnen und Leser von Bild.
Und wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, was würden Sie sagen, wie konstruktiv war denn die Atmosphäre? Haben sich denn die beiden Seiten also über dieses Schuldeingeständnis hinaus, hat man sich denn konstruktiv irgendwie angenähert und irgendwas miteinander entworfen für die Zukunft?
Ich würde sagen, es war der Versuch, konstruktiv miteinander zu sprechen. Da wurde auch versucht, Brücken zu bauen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wünschten sich eine neutrale Wissensseite in der Zeitung, bestückt von der Wissenschaft auch selbst. Genau da brach aber auch wieder ein Konflikt auf, ganz offen. Da wurde schon klar, der Journalismus, zumal der von Bild, versteht nicht immer die Interessen der Wissenschaft oder richtet sich nicht nach ihnen. Aber andersrum versteht auch die Wissenschaft nicht unbedingt die Interessen des Journalismus. Journalismus möchte ja natürlich keine Seiten oder wie im Hörfunk sicher auch keine Sendezeiten einfach abgeben, sondern Selbstgewicht und einordnen. Boje ließ dann auch erkennen, Boulevardjournalismus müsse bei allem Verständnis auch Boulevardjournalismus bleiben können. Zuspitzungen müssten weiter sein, auch Kontroversen, die gäbe es ja immerhin auch in der Wissenschaft selbst. Und da bin ich auch ein ganzes Stück, würde ich sagen, grundsätzlich bei ihm. Es ist natürlich am Ende eine Frage der Aggressivität. Wie aggressiv darf Journalismus auch Boulevardjournalismus sein? Und hier hat Boje doch zu erkennen gegeben, sicher auch ganz im Sinne der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Runde, dass man da hier und da etwas vorsichtiger sein möchte.
Würden Sie sagen, unterm Strich hat es sich gelohnt, für die Wissenschaftler hier mit Bild zu reden? Oder war das eher sozusagen ein Siegpunkt für die Bild, die sozusagen ihr Image ein bisschen aufpoliert hat? Und vielleicht ja auch, es gibt ja im März, glaube ich, die Verhandlungen, die Entscheidung des Presserats zum Beschwerdeverfahren wegen dieses Lockdown-Artikels, dass man vielleicht einfach nur versucht hat, diesen Entscheidungsprozess mit so einer Aktion zu beeinflussen.
Ja, also was Rügen des Presserats angeht, da ist Bild ja mit Abstand führend unter den deutschen Medien. Also ein trauriger Rekord, muss man sagen. Das hat Bild über viele Jahre überhaupt nicht interessiert. Man hat sich ja im Gegenteil intern immer abgefeiert dafür, dass man diese Rügen bekam, weil das ein Zeichen sozusagen des aggressiven Journalismus ist, der großen Schlagzeilen. Mag sein, dass der neue Chefredakteur da ein bisschen anders tickt. Das hat er aber nicht zu erkennen gegeben. Was die Veranstaltung angeht, ich glaube schon, dass sie etwas gebracht hat. Man hat ja auch im Dezember schon gehört, dass diese Schlagzeile damals und die Aufmachung auch bei Bild intern hoch umstritten war. Das hatte sicher auch mit persönlichen Motiven auch der Schlagzeilenmacher zu tun, dass man da persönlichem Frust letztlich auch sowas wie freien Lauf gelassen hat. Jetzt hat die Fraktion des gemäßigten Boulevards, zu denen ich auch Boje als ehemaligen Journalisten der Süddeutschen zählen würde, so etwas letztlich wie auch eine Grundlage bekommen und einen klaren Auftrag bekommen, vorsichtiger zu sein, wenn es um Personalisierung solcher Geschichten geht. Es wird also schon gut gewesen sein, dass sich die Wissenschaft überwunden hat zu dieser Diskussion. Das haben sie erklärtermaßen auch gegen die Empfehlung vieler ihrer Kolleginnen und Kollegen. Aber klar, was den Image-Effekt angeht, da wird diese Veranstaltung am Ende Bild mehr geholfen haben als der Wissenschaft. Boje hat auch gleich angekündigt, solche Gespräche nun häufiger führen zu wollen. Sie werden ihm helfen, dass Bild nicht isoliert dasteht. Und auch wenn das nicht unbedingt so rübergekommen ist, als hätte er da großen Spaß dabei gehabt, es wird ihm am Ende, würde ich sagen, schon nutzen.
Die Bild-Zeitung setzt auf Annäherung. Heute gab es ein Treffen mit Wissenschaftlern in Berlin und für uns dabei war Daniel Buß. Herr Buß, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Für das Schauspiel Zürich hat sich der Autor Nejati Üsiri Wagners Überwältigungswerk Dem Ring des Nibelungen angenähert. Und wenn man Üsiris bisherige Stücke kennt, er hat zum Beispiel schon Kleist neu interpretiert, dann ahnt man, dass bei ihm sicher eine gewisse Skepsis dem Mythos gegenüber mitschwingen wird. Und damit ist er nicht allein. Schon Autor Thomas Köck hat vor einem halben Jahr am Berliner Ensemble die Nibelungen neu interpretiert oder, wie er selbst damals sagte, gecancelt. Das Schauspielhaus Zürich hat für heute Abend eine Korrektur des Rings angekündigt. Hausregisseur Christopher Rübing sorgt für die Inszenierung dieser Korrektur. Und was dabei entstanden ist, das weiß Michael Lages. Schönen guten Abend nach Zürich.
Hallo, guten Abend.
Nejati Üsiri will Wagners One-Man-Show in ein vielstimmiges Werk verwandeln, so heißt es. Wie muss man sich denn das vorstellen und was will er denn jetzt genau korrigieren?
Naja, also One-Man-Show ist ja nur insofern richtig, als Wagner Textautor und Musikautor gewesen ist. Alles andere im Ring ist wahnsinnig vielstimmig, 16 Stunden lang. Was er korrigieren will, ist ziemlich genau das, was er auch schon bei der Verlobung von Santo Domingo korrigieren wollte, nämlich den offenen Rassismus, der im Werk von Kleist steckte, wobei man durchaus fragen konnte, ob Kleist wusste, dass sein Werk voller Rassismus steckte. In diesem Fall geht es natürlich darum, dass man das Werk des Patriarchen, des antisemitischen Patriarchen Wagner sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurückholen möchte, was auch Thomas Köck tut. Heute hatte übrigens dieses Stück auch wunderbarerweise parallel in Göttingen Premiere. Es ist tatsächlich der Versuch, gar nicht mal so sehr die Story zu korrigieren, als vielmehr neue und bislang ungewohnte Perspektiven ins Spiel zu holen. Und das ist der Kern der Bemühungen von Nejati Üzeri, übrigens auf Veranlassung von Christopher Rüping, der die Idee offenbar angeschossen hat. Es sind 6 Soli entstanden für fast 4 Stunden, also 6-mal etwa eine halbe Stunde Monolog mit verschiedenen Perspektiven, etwa auf Erda, die Mutter Erde, etwa auf Brünnhilde, die ungeliebte Tochter, und etwa auch auf Alberich, den bösen Zwerg aus dem Untergrund. In dem ersten Teil ist das wahnsinnig langatmig und auch wahnsinnig langweilig teilweise. Wäre fast zum Ärgern gewesen, Gott sei Dank war der zweite Teil dann viel, 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 viel besser.
Wir hören da gleich mal rein. Versprochen wurde für die 4 Stunden 100% Sound, 100% Flickenteppich Joy und 200% Wagner-Dämmerung. Bevor wir gleich darüber sprechen, was Christopher Rüping aus diesen Texten gemacht hat, hören wir mal kurz in den Abend rein.
Unsere Mütter und unsere Väter sind Riesen. Jene, die ihr mit dem Bau dieser Burg beauftragt habt. Ihre Zungen sind inzwischen trocken und steif. Mit den Säcken auf den Rücken haben sie das Sprechen verlernt. Daher sind wir hier. Wir sind die Anwälte einer Generation und zugleich ihre Zeugen. Wir waren dabei. Wir sind die Zeitzeugen, die berichten von jener Zeit, die unsere Eltern und wir nicht hatten. Von Zeit, die gestohlen wurde. 16.261 Tage schuldet ihr uns.
Tja, was sind denn?
Wir haben jede Minute aufgeschrieben.
Ja, ich war ein bisschen zu schnell. Was sind denn das hier für Anwälte oder Zeitungen und was ist das für eine gestohlene Zeit, von der hier die Rede ist?
Das sind die Kinder von Fafner und Fasold aus dem Original, also den Riesen, die den Göttern die Burg bauen. Und das ist sozusagen der verbürgte Stoff aus dem Wagner-Material. Und hier treten Benjamin Lilly und Steven Sowa sozusagen als Kinder von Fafner und Fasold auf und machen daraus eine Geschichte der Arbeitsmigration in Mitteleuropa, speziell in Deutschland. Also Leute, junge Leute, deren Eltern von den Göttern sozusagen zum Bauen von Burgen bestellt wurden, nach Deutschland, nach Frankreich, wohin auch immer. Und jetzt treten die Kinder auf und fordern die vertane Zeit für ihr eigenes Leben durch die Arbeit der Eltern wieder ein. Das ist die allerstärkste Szene überhaupt. Die ist der Anfang vom zweiten Teil, in dem alles so viel, viel, viel besser wird, wie ich sage, wo tatsächlich dieser Wagner-Mythos runtergebrochen wird, auf nicht nur auf eine weibliche Befindlichkeitsstrategie, nicht nur auf den Zwerg, der immer nur Opfer ist, sondern tatsächlich auf eine reale soziale Geschichte, die man durchaus eben dingfest machen kann in diesem Wagner-Material. Das ist wirklich die faszinierendste und furioseste, übrigens auch chorisch gesprochene Teilarbeit. Danach gibt es noch ein weiteres wirklich tolles Stück. Die Schauspielerin Maya Beckmann, ja nicht ganz unberühmt, spielt Fricka. Fricka kommt bei Wagner eigentlich tatsächlich nur als Name vor, kaum dass sie jemals irgendeinen Ton zu singen oder eine Geschichte zu erzählen hat. Das ist die Frau von Wotan, die immer nur ein ungelebtes, unerfülltes Leben an der Seite des Gottes geführt hat. Und das ist so, wie soll man sagen, so innig geradezu, also so herzlich formuliert für eine alternde Frau, die plötzlich den Eindruck bekommt, jetzt müsste das Leben verdammt nochmal beginnen, indem ich mich von diesem Wotan trenne. Das ist richtig klasse gemacht und klasse gearbeitet. Danach taucht Wotan noch selber auf. Und Matthias Neukirch spielt sozusagen die radikalstmögliche Reaktionärposition des Wotan. Das ist dann nur noch ulkig. Und zum Schluss werden Kerzen verteilt, die den ganzen Abend über 4 Stunden lang entstanden sind. Und damit wir die anzünden und ein bisschen über uns selber nachdenken, das ist dann der blanke Kitsch. Aber dieser zweite Teil, der reißt echt mit, während der zweite extrem langweilig ist.
Okay, dann sprechen wir vielleicht einfach noch mal weiter über den zweiten Teil. Christopher Rübing kennen wir ja durch seine tolle Inszenierung, die 10-stündige Aufführung Dionysos Stadt aus den Kammerspielen in München. Er hat aber in Zürich auch schon mit Früchte des Zorns und anderen Experimenten Erfolge gefeiert. Sie haben jetzt schon ein paar Namen von Schauspielern genannt. Christopher Rübing schafft es ja immer, das Ensemble wahnsinnig stark zusammenzubringen. Was würden Sie denn sagen, in welchem Setting spielte das Ganze heute Abend? Wie waren die gekleidet, dass wir noch ein Bild bekommen von diesem Abend?
Der Bühnenbildner Jonathan Merz hat hinter die Akteure, die eigentlich fast immer nur ihre Monologe abliefern zu ziemlich wummernder Hip-Hop-Musik, dahinter hat er eine Maschine gebaut, deren Sinn wir fast den ganzen Abend lang überhaupt nicht erkennen. Da ist so eine Maschine, da ist oben so eine Art Nürnberger Trichter, wird was reingefüllt, was vorher gehackt worden ist. Und dann sieht man gar nicht, was da entsteht. Und zum Schluss erst bemerken wir, da sind tatsächlich diese 4 Stunden lang kleine Kerzen sozusagen gegossen und erarbeitet worden. Und die werden zum Schluss im Publikum mit diesen guten Wünschen für die Zukunft verteilt. Das ist die zentrale Bühnenbehauptung. Ansonsten befindet sich das Ensemble, jeder für sich, das ist keine Ensemblearbeit, jeder für sich deutlich in diese eine Position, diese eine Interpretation eines Bildes aus dem ganzen Wagner-Universum gebunden. Das ist sehr gut geformt, aber deswegen wird nicht plötzlich ein Ensembleabend raus.
Okay, Herr Lages, wir sprechen über Wagners Ring des Nibelungen. Wir müssen jetzt noch ein Wort zur Musik sagen. Sie haben gesagt Hip-Hop-Musik. Ich habe auf der Seite vom Züricher Schauspielhaus gesehen, dass es aber auch ein Ringorchester gibt. Gab es jetzt Live-Musik auf der Bühne?
Nee, da ist einer, der heißt, Moment, wie heißt er denn um Himmels Willen? Der heißt Black Cracker und hat den Kollegen Jonas Holle. Die sind vor allen Dingen mit Computern beschäftigt und rufen Töne ab, die offenbar vorher von diesem Orchester produziert worden sind. Also wir sehen nicht etwa einem Orchester zu, das Musik macht. Im Wesentlichen wird aus den Speichern der Computer abgerufen und vor allen Dingen wird tatsächlich so eine Art Dauer-Hip-Hop-Sound unter alles gelegt. Ich normalerweise nicht in Hip-Hop-Konzerte gehe und auch nicht nachts auf die Piste dabei Schauspielern zugucke, die dann irgendwie wie blöd über die Bühne hoppen, das reißt mich nun nicht so sonderlich mit, speziell wenn ich mir bedenke, dass Wagner eben nicht nur Antisemit war, sondern auch ein ziemlich guter Komponist. Also da hätte musikalisch natürlich mehr drin sein können und sollen, aber das war offenbar nicht der Sinn der Übung. Wagner war nicht so wichtig. Die merkwürdigen und unerzählten Geschichten aus seinem Werk, die haben Necati Özeri und Christopher Rübing interessiert.
Okay, Christopher Rübing hat am Schauspielhaus Zürich Wagners Ring des Nibelungen inszeniert, eine Korrektur nach Texten von Necati Özeri, für uns gesehen von Michael Lages. Herr Lages, ganz herzlichen Dank nach Zürich. Und wenn Sie in diese Aufführung gehen wollen, die nächsten Vorstellungen gibt es am Sonntag und am kommenden Mittwoch. Heute ging es endlich los. In Dresden begann der Prozess um einen spektakulären Juwelendiebstahl. Vor mehr als 2 Jahren, im November 2019, brachten mehrere Männer in das historische Grüne Gewölbe in Dresden ein. Sie stahlen 21 Schmuckstücke im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro. Seit heute stehen die 6 mutmaßlichen Haupttäter vor dem Landgericht Dresden. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat den Prozessbeginn für Fazit verfolgt.
Dresden vor 2 Jahren, eine Stadt im Schock. So unvorstellbar schien der Juwelendiebstahl. Auch für Marion Ackermann, die Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen, als sie wenige Stunden nach der Tat vor die Presse trat.
Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie schockiert wir sind, auch von dieser Brutalität des Einbruchs.
In der Nacht zum 25. November 2019 waren 2 Männer durch ein Fenster in das historische grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss eingebrochen. Mit einer Axt zerschlugen sie das Glas einer Vitrine und rissen die kostbaren Diamanten heraus. So ist es auf Bildern einer Überwachungskamera zu erkennen. Als die Polizei nur 10 Minuten später eintraf, waren die Täter schon weg. Mit ihnen 21 Schmuckstücke aus dem historischen Schatz des sächsischen Kurfürst August des Starken. Gesamtwert über 113 Millionen Euro. Verantwortlich dafür sein sollen 6 Männer zwischen 23 und 28 Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schweren Bandendiebstahl vor, weil sie, um Spuren zu verwischen, ein Fluchtfahrzeug angezündet haben, außerdem besonders schwere Brandstiftung. Alle gehören zur in Berlin ansässigen arabisch-türkischen Großfamilie Remo. 2 der Angeklagten sind bereits wegen eines anderen Kunstraubs verurteilt. Sie hatten 2018 eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen. Die Angeklagten schweigen bisher. Museumsdirektorin Ackermann hofft, dass im Prozess auch weitere Erkenntnisse zur Tat öffentlich werden.
Dass man einfach Aufklärung hat über die Vorgänge, die ja uns immer noch nicht in allen Details restlos bekannt sind.
Fragen gibt es viele. Wie konnten die Täter so schnell in das Gebäude gelangen? Warum wurde kein Alarm ausgelöst? Zwar hatten die Täter unmittelbar vor dem Einbruch einen Stromkasten nahe am Museum in Brand gesetzt, um die Stromversorgung lahmzulegen, doch die Bewegungsmelder waren laut der staatlichen Gebäudeverwaltung jederzeit funktionsfähig. Wieso die hochgelobte Sicherungstechnik versagte, ist immer noch unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt weiterhin gegen 4 Wachleute, die möglicherweise mit den Haupttätern gemeinsame Sache gemacht haben. Noch immer laufen Ermittlungen gegen 40 weitere Verdächtige. Ein Teil der Verantwortung liegt aber auch beim staatlichen Museum und den Behörden, glaubt Rico Gebhardt. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Sächsischen Landtag vermutet, dass der Staat bei den Sicherheitssystemen gespart habe.
Wenn später herauskommt, dass es nicht so ist, dass man mehrere Minuten braucht, um die Vitrinenscheiben kaputtzuschlagen, sondern dass sie ja schon doch relativ schnell kaputt gegangen sind, dann habe ich das Gefühl, dass nicht das Bewusstsein dafür da ist, dass man hätte mehr machen müssen.
Seit dem Einbruch ist die Außenwand des grünen Gewölbes durch eine graue Bauwand verborgen. Niemand soll sehen können, welche neuen Sicherungstechniken dahinter verbaut werden. Von den geraubten Kunstschätzen fehlt bisher allerdings jede Spur. Dass sie verkauft wurden, glaubt Museumsdirektorin Ackermann nicht.
Diese einzelnen Stücke wären ja zu identifizieren. Es sind ja historische Steine, die sofort erkannt würden, auch an ihren sehr exzeptionellen historischen Schliffarten. Und das gibt Anlass zur begründeten Hoffnung.
Andere Experten dagegen befürchten, die historischen Stücke könnten neu geschliffen und, wenn auch unter hohem Materialverlust, verkauft worden sein. Ackermann will ihre Zuversicht bewahren. Nach Corona-bedingter Schließung öffnet das grüne Gewölbe heute wieder, pünktlich zum Prozessbeginn.
Alexander Moritz über den Prozessauftakt zum Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe. Die Verhandlung in Dresden wird voraussichtlich am 11. Februar weitergehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Daniel Marschke.
Nach dem Tod des langjährigen Thomaskantors Georg Christoph Biller haben sich frühere Weggefährten und Freunde des Thomana-Chores tief betroffen gezeigt. Wie die Familie Billers am Morgen mitgeteilt hatte, war der Ausnahmemusiker gestern nach langer schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren gestorben. Biller galt als einer der talentiertesten Sänger, die der Chor jemals hervorgebracht hat. 1992 war er zum 16. Thomaskantor in der Nachfolge von Johann Sebastian Bach berufen worden. Daniel Knauft, ehemaliger Thomaner und Mitglied des Vokalensembles Amarcord, erinnert sich.
Ich habe ihn als kleiner Thomaner kennengelernt, zunächst als Sänger. Und ich glaube, wir alle haben ihn geliebt für sein Singen. Und es gab eigentlich keinen neben ihm, der den Jesus in den Bach-Passionen so darstellen konnte wie er. Und aus dieser Position heraus, aus diesem sehr sängerischen Zugang, ist er, glaube ich, schnell in das Amt hineingewachsen und hat den Chor schnell wieder zu alten Qualitäten geführt.
1965, im Alter von 10 Jahren, war Biller in den Thomana-Chor aufgenommen worden. Später studierte er Musik bei Kurt Masur und parallel dazu Gesang. Nach dem Studium leitete er den Chor des Leipziger Gewandhauses, bis er zum Thomaskantor berufen wurde. 22 Jahre lang hatte Georg Christoph Biller das Amt inne. 2015 zog er sich aus gesundheitlichen Gründen zurück. Die Münchner Verlegerin Antje Kunstmann wird mit dem diesjährigen Kurt-Wolf-Preis ausgezeichnet. Kunstmann habe über Jahrzehnte mit großem Spürsinn und wachem politischem Bewusstsein ihren Verlag zum Spiegel und Akteur der Gesellschaftsgeschichte gemacht, erklärte die Jury der Kurt-Wolf-Stiftung. Der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert. Nur wenige Wochen nach der Rückgabe an die Erben des früheren jüdischen Besitzers soll das expressionistische Meisterwerk »Die Füchse« von Franz Marc in London versteigert werden. Wie das Auktionshaus Christie's mitteilte, kommt das auf rund 42 Millionen Euro taxierte Ölgemälde am 1. März als Hauptwerk in die Abendauktion. Die Stadt Düsseldorf hatte das Schlüsselwerk nach einem jahrelangen Raubkunststreit erst am 11. Januar an die Erben des von den Nationalsozialisten verfolgten Kurt Grawi zurückgegeben. Zuvor hatte das 1913 entstandene kubistische Gemälde im Städtischen Museum Kunstpalast gehangen. Weil er mehr als 200 Mal am Tag die Kirchenglocken läuten ließ, muss ein Priester in Florenz nun eine Geldbuße in Höhe von 2000 Euro zahlen. Medienberichten zufolge hatte sich Don Leonardo Gerry zuvor einen 4-jährigen Streit mit den Anwohnern geliefert. Am schlimmsten sei es in den Ferien gewesen, wenn der Priester alle halbe Stunde die Glocken ertönen ließ, sagten die Nachbarn. Nach zahlreichen Gerichtsverfahren wurde nun die Geldstrafe verhängt. Außerdem darf Don Leonardo nur noch zur Messe und zum Abendgebet läuten. Der Erzbischof von Florenz, Kardinal Bettori, zeigte Verständnis für die Entscheidung. Priester wie Leonardo sollten die Bedeutung christlicher Hingabe nicht überstrapazieren.
Soweit die Kulturnachrichten mit Daniel Marschke. Wenn es um Krankheiten und ihre Behandlung geht, dann passiert es immer noch, dass das Geschlecht einen großen Unterschied macht.
Reden Sie mal mit schwarzen Menschen und da gibt es einfach ganz wenig Erfahrungen. Eine schwarze Frau geht zum Hautarzt, weil sie ihren Leberfleck untersuchen will und der Hautarzt sagt, schwarze Menschen haben keinen Hautkrebs. Stimmt aber nicht. Also es gibt wenig Erfahrung mit unterschiedlicher Haut, mit den Farben, mit den Geschlechtern.
Das sagt Annemarie Deufelhardt. Das war neulich hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur. Sie leitet die Hamburger Kulturfabrik Kampnagel. Und sie ist nicht nur für ihre Theaterstücke, Performances, Konzerte oder Tanztheater bekannt, sondern auch dafür, Diskussionen anzustoßen, die in der Mehrheitsgesellschaft gern mal unter den Tisch fallen. So wie an diesem Wochenende unter der Überschrift Gender Medizin geht es in Diskussionsrunden und Live-Acts um einen genauen Blick auf die Strukturen, die unser Gesundheitssystem prägen und wie diese Strukturen und die darin handelnden Personen Menschen das Leben oder das Gesunden schwer machen können. Zum Beispiel, wenn sie nicht der Norm entsprechen. Für uns hat sich unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder die Auftaktveranstaltung angesehen. Schönen guten Abend, Herr Schröder.
Guten Abend aus Hamburg.
Ja, was stand denn zum Start des Gender- und Medizin-Wochenendes auf Kampnagel auf dem Programm?
Ja, heute Abend gab es den ersten thematischen Aufschlag ins Gender-Medizin-Wochenende mit einem Panel zum Thema Rassismus und Medizin. Mit dabei war die Mitbegründerin des Bundesfachnetzes Gesundheit und Rassismus, Kardia Yata Bailor Bar, dann die Antirassismus-Aktivistin Shreyasi Bhattacharya. Mit dabei war Janice Owen, die über ihre eigene Unterleibserkrankung schon als junges Mädchen erfahren musste, was es heißt, von Ärztinnen und Ärzten nicht ernst genommen zu werden. Und dabei war auch die Gynäkologin und Geburtshelferin Jula Barrio aus Köln. Und diese vier Frauen haben zumindest mir dann wirklich einen neuen Blick auf unser Gesundheitswesen eröffnet. Ich wusste schon davon, dass die meisten Medikamente vor allem auf die körperlichen Eigenschaften von weißen Männern, also 1,80 groß im Schnitt, 80 Kilogramm schwer zugeschnitten sind. Aber die Panelistinnen, die haben dann auch klar gemacht, dass zum Beispiel viele medizinische Fortschritte unter anderem auch durch Experimente in der Kolonialzeit, zum Beispiel an Menschen aus Afrika, erkauft wurden. Also diese menschenverachtende Praxis, die setzte nicht erst im Nationalsozialismus, sondern viel, viel früher ein. Das ist jetzt natürlich ein Thema, was erstmal gar nicht so unter diese Überschrift Gendermedizin passt, aber das sei durchaus so gewollt. So hat mir das Alina Buchberger erklärt, die als Dramaturgin auf Kampnagel arbeitet und das Programm zusammengestellt hat.
Gendermedizin ist ja eigentlich nur der erste Schritt, wenn wir darüber sprechen, dass eine Medizin, die erstmal einen Prototyp Mensch annimmt, sagen wir mal ein weißer, nicht behinderter, heterosexueller Cis-Mann, der so als das Forschungsexempel in der Medizin und auch als Grundlage für welche Behandlungen, welche Diagnosen werden gestellt, was wird in der Ausbildung den Medizinstudierenden mitgegeben, so angenommen wird, ja. Das heißt dann quasi, dass ganz viele Menschen, für die vielleicht bestimmte Unterschiede auch eine Relevanz haben in der Gesundheitsversorgung, da gar nicht adäquat behandelt und mitgedacht werden.
Also es geht nicht nur um das sehr männlich geprägte Gesundheitswesen hierzulande, sondern um eine feministische Analyse, so Buchberger, der ganzen Probleme, die dann dieses Gesundheitswesen mit sich bringt. Und zu denen gehören, so war es heute zu hören, eben auch hartnäckige rassistische Denkweisen in der Medizin.
Wir haben am Anfang schon Amelie Deufelhardt gehört. Sie sagte, wir haben wenig Erfahrung mit unterschiedlicher Haut, mit unterschiedlichen Geschlechtern. Woran liegt das denn heute noch? Und was ist denn mit einem rassistisch geprägten Gesundheitssystem gemeint, von dem hier die Rede ist?
Ja, es geht nicht darum, allen weißen Medizinern eine rassistische Grundhaltung zu unterstellen. Natürlich gibt es die auch, aber es geht vor allem um Vorurteile und Falschbehauptungen, die sich eben hartnäckig halten. Ein Beispiel, schwarze Menschen seien weniger schmerzempfindlich oder schwarze Frauen hätten nie Probleme damit, ihre Kinder zu stillen, ihre Neugeborenen, die können das einfach. Und weil sich diese Ideen dann auch noch als medizinische Erkenntnis ausgeben, also als wissenschaftlich fundiert, kommt es dann auch in der Praxis immer wieder zu falschen Behandlungen. Die Probleme werden gar nicht erst erkannt und schon gar nicht angegangen. Ich will noch ein Wort sagen zu den anderen Veranstaltungen an diesem Wochenende. Denn immerhin ist das ja eine Kulturfabrik und keine Diskussionsfabrik nur. Heute Abend hat die britische Künstlerin Catherine Hoffman ein Musical ironisch gehalten über ihre Zyste, eine sehr große Zyste auf Kampnagel präsentiert. Morgen steht sie dann, für alle, die es verpasst haben, damit nochmal auf der Bühne. Die Tänzerin Maria Zimpel feiert den weiblichen Körper als ein Vehikel, mit dem man Revolution machen kann. Und es gibt natürlich weitere Diskussionsrunden und einen sexpositiven, feministischen Pop-up-Sex-Shop im Foyer von Kampnagel.
Okay, es ist ganz offensichtlich ein Thema, Gender und Medizin, zu dem man auf ganz verschiedenen Ebenen was beitragen kann, ja? Höre ich daraus.
Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Also das Thema hat viele, viele Facetten. Viele werden auch abgebildet an diesem Wochenende. Aber so sagt Alina Buchberger, die das Ganze ja zusammengestellt hat, es geht auch darum, Aktivistinnen und Aktivisten einer gendersensiblen und feministischen Bewegung zu stärken.
Wir treffen uns mit ganz vielen Aktivistinnen am Sonntag zu einem Open Space. Man kann auch digital dazukommen oder in der Halle und wollen versuchen, auch da die Verschränkungen nochmal so sichtbar zu machen und uns auf eine feministische Gesundheitsbewegung kritisch, aber auch wertschätzend zurückzuberufen. Und damit ist lange nicht alles abgedeckt. Also wir hätten wahrscheinlich noch 2 Wochen Konferenzprogramm machen können. Da gibt es ganz viele Themen, die wir noch lange nicht abgedeckt haben mit dem Programm.
Also für mich, muss ich sagen, als neugieriger, weißer, heterosexueller Cis-Mann war schon dieses erste Panel heute Abend total interessant, einfach weil man Perspektiven erlebt hat, zum Beispiel von People of Color mit ihren Erfahrungen im Gesundheitswesen, die man eben vorher nie so gesehen hat. Und meine Meinung, da gibt es noch jede Menge zu entdecken.
In Hamburg gab es am Abend auf Kampnagel eine kritische und künstlerische Stippvisite in die Gendermedizin. Axel Schröder hat sie für uns verfolgt. Ganz herzlichen Dank und schönen Abend noch, Herr Schröder. Mehr zum Thema Gender und Medizin dann am Wochenende. Das Programm finden Sie unter kampnagel.de. Das beste Bauwerk des Jahres in Deutschland ist ein Genossenschaftshaus in der Münchner Messestadt Riem. Zumindest aus Sicht des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main. Dessen Preis, der DRM-Preis 2022, der ging am Abend an die Arbeitsgemeinschaft Summa Cum Femma aus Leipzig und das Büro Juliane Greb aus Gent. Warum unter 4 Finalisten ausgerechnet deren genossenschaftliches Wohnhaus ausgezeichnet wurde, das will ich jetzt von Christiane Thalgott wissen. Sie ist die Vorsitzende der Expertenjury. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Thalgott, sprechen wir erstmal über den Preisträger. Was ist das für ein Genossenschaftshaus in München, Riem, das ja liebevoll San Remo genannt wird? Und warum hat dieser Bau die Jury unter den 4 Finalisten überzeugt?
Erstmal ist es ein Haus, was ganz normale Menschen sich gemeinsam ausgedacht haben, dann einen privaten Wettbewerb ausgelobt haben und dann das für sie passendste Haus ausgesucht haben. Es ist also nicht die Idee einer Architektengruppe, wie sie für eine bestimmte Menschengruppe was bauen, sondern eine Menschengruppe, die sich eine Architektengruppe per Wettbewerb gesucht hat und ihre eigenen Wünsche sehr klar formuliert hatte. Das ist ein Ausnahmefall.
Jetzt gab es, muss man vielleicht nochmal zur Einordnung sagen, ganz am Anfang 100 Bauwerke, die nominiert waren auf einer Longlist. Es gab keine Einschränkung, was bestimmte Bautypen anging oder Mindestgröße oder Bausumme. Sie haben sich jetzt für dieses genossenschaftliche Wohnhaus entschieden. Wie ungewöhnlich ist es denn, dass gerade so ein Projekt architektonisch so richtungsweisend ist?
Ja, weil es natürlich ein Thema bearbeitet, was uns in den letzten Jahren und in den nächsten Jahren massiv beschäftigen wird. nämlich wie wir in einer anderen Weise zusammenleben können. Mit so einem Stück Gemeinschaft, aber auch sehr viel Individualität und wie man das organisiert. Das ist das Thema der nächsten Jahre und es ist hier wirklich beispielhaft gelöst.
Dann frage ich mich ja, wie es dazu kommen konnte, dass in der Finalrunde gab es ja vier Gebäude noch, unter anderem ein Betonbau für die John-Cranko-Schule in Stuttgart mit einer ziemlich schwierigen Energiebilanz oder der Axel-Springer-Neubau in Berlin von Rem Koolhaas. Das ist so ein Glas-Stahl-Gebäude, das ein bisschen aussieht wie ein aufgeplatzter Riesenmeteoroid. Ein Gebäude, bei dem versprochen wurde, dass es teilweise öffentlich genutzt werden soll. Das wurde dann aber nicht realisiert. Wie haben es Gebäude wie dieses denn auf die Shortlist geschafft?
Also fangen wir mal an mit Axel Springer und dem Rem Koolhaas. Da ging es um die neuen Arbeitsplätze im Grunde. In der Finalistenrunde war das Haus sozusagen als Angebot für zeitgemäße, neue, anders organisierte, offenere Arbeitsplätze das Thema. Und auch eben die offene Zugänglichkeit ist natürlich auch ein Thema gewesen. Dass es das dann nicht umgesetzt worden ist, ist natürlich auch der Pandemie geschuldet und der Frage, wie überhaupt heute Zusammenleben in der Arbeit organisiert wird, solange wir unter Corona leiden. Aber im Prinzip war es die Frage nach den Arbeitsplätzen.
Was ich jetzt raushöre aus dem, was Sie sagen, was mir gerade auffällt, ist, wir haben überhaupt noch gar nicht darüber gesprochen, wie das Genossenschaftshaus in Riemo wirklich dann aussieht. Kann das also sein, dass sich die Kriterien von der Ästhetik hin verändert haben zu Funktionalität, Nachhaltigkeit, vielleicht auch Klimabilanz, Ökobilanz, auch soziale Räume, dass das jetzt eigentlich die wichtigeren oder stärkere Kriterien sind als noch vor ein paar Jahren?
Also stärker auf jeden Fall als vor ein paar Jahren, aber sag mal, Schönheit und Funktionalität war natürlich immer wichtig und war hier auch wichtig.
Wie schön ist denn Sanremo?
Sanremo ist von außen gesehen ein ausgesprochen attraktives und in so einem neuen Stadtteil selbstbewusstes Gebäude. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn Sie in einem Stadtteil sind, wo lauter Neubauten sind, geben die sich alle rechtschaffen mehr oder minder Mühe. Und wie kann man überhaupt zeigen, dass so ein Haus anders entstanden ist, nämlich mit mehr Individualität. Und das zeigt Sanremo sehr schön. Sie haben unten diese Gemeinschaftsräume, die auch sichtbar sind nach außen. Und sie haben zusätzliche Räume, auch die den ganzen Stadtteil dienen. Sie haben sozusagen so ein dargestelltes Miteinander einerseits und auf der anderen Seite da sehr offensichtlich auf die Möglichkeit der Individualität, das sehen Sie eben der Fassade sehr stark an, mit den unterschiedlichen Umgang mit den Balkonen und so.
Und ist das Wohnen in diesem Wohnhaus dann auch für, sagen wir mal, Menschen mit nicht so hohem Einkommen auch möglich?
Ja, ja, ja. Es gibt ja erstmal sehr unterschiedliche Wohnungsgrößen in den Angeboten für Wohngemeinschaften, für Einzelfamilien, für einzelne Personen.
Und wie ökologisch nachhaltig ist dieser Preisträger?
Ja, ich denke, er ist insofern ökologisch nachhaltig, als er sehr knappe Raumangebote macht. Die haben sich ja überwiegend die Flure gespart. Sie haben ja auch im Eingangsbereich eine gemeinsame Wartezone mit Waschküche. Sie haben die Angebote für die Kinder, die sich da im Erdgeschoss richtig austoben können und direkt in den Garten können.
Und was die Baumaterialien angeht?
Das ist ein Betonbau.
Also die nicht sehr nachhaltig.
Nein, die wollten in Holz bauen. Das ist dann schwierig gewesen. Das sind Themen, die auch in Zukunft natürlich nochmal weiter bearbeitet werden müssen. Wie schaffe ich das eben nicht nur funktionell die neuen Angebote zu machen, sondern auch im Materialien.
Beim Wohnhaus Sanremo, da handelt es sich um einen Neubau. Gab es denn auf dieser 100er-Liste auch, wenn wir gerade über das Thema Zukunft sprechen, gab es denn auch Bauten, die in die Kategorie Weiterbau, Ergänzungsbau einzuordnen wären?
Ja, und es gab Umbauten. Es gab alte städtische oder auch neuere städtische Reihenhäuser, die umgebaut waren. Es gab im Wohnungsbau Weiterbau auch insofern, als es Gebäude im Innenhof von vorhandenen Bauten waren. Also es gab unterschiedliche Angebote. Ja, und wir haben uns am Ende dann für diese vier Finalisten entschieden. Natürlich ist die Frage ganz wesentlich, wie nutzen wir den Bestand in Zukunft? Aber Bestand ist ja nicht nur Häuser, die vorhanden sind, sondern Riem als Stadtteil ist natürlich auch Bestand. Das heißt, wie gehen wir mit unseren Wohngebieten aus den 90er Jahren um und wie machen wir sie fit für zukünftige Funktionen und Nachfragen?
Das sagt Christiane Thalgott, sie ist Vorsitzende der Expertenjury. Heute wurde der Architekturpreis des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main vergeben, und zwar an das Genossenschaftshaus in der Münchner Messestadt in Riem. Frau Thalgott, ganz herzlichen Dank. Und das Tolle ist ja, die Hörer können sich jetzt selbst ein Bild machen, sofern sie in der Nähe von Frankfurt am Main sind. Denn ab morgen gibt es im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt eine Ausstellung und dort sind dann alle 100 Entwürfe zu sehen. Frau Thalgott, ganz herzlichen Dank.
Also ich bedanke mich für das Interesse. Ich denke, die Frage, wie geht's weiter mit unseren Städten und Siedlungen, ist wesentlich. Und was sind die Themen, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen? Und da Arbeitsplätze, Bildung und Wohnen sind natürlich die Alltagsthemen, die uns beschäftigen.
Tja, und am Ende dieser Fazitausgabe, da schauen wir in die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Samstag. Lotta Wieden hat sie für uns bereits gelesen und stieß dabei vor allem auf eine vorherrschende Stimmung.
Empfindlichkeit überall, so überschreibt Andreas Platthaus von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seinen Bericht vom gerade zu Ende gegangenen Mainzer Kolloquium und meint damit wohl auch die, wie von Platthaus bemerkt, kühl vorgetragene und, wie wir ergänzen möchten, nicht eben optimistische Analyse des Schriftstellers Matthias Politiki zur aktuellen Diversitätsdebatte. Diversität, so Politiki, ist die neue ästhetische Kategorie, um die sich alles dreht, nämlich eine, bei der jeder von seinem eigenen Biotop berichtet. Weltoffenheit werde heute als kulturelle Aneignung diskreditiert. Man tue gegenwärtig als Schriftsteller gut daran, nicht mehr über den eigenen Horizont hinauszusehen. Bleiben wir bei der Literatur und bei Empfindlichkeiten. Computergenerierte Texte werden immer besser, schreibt Simon Schwarz im Berliner Tagesspiegel und fragt, was kann ihnen der Mensch noch entgegenhalten? Wie zum Beweis stellt uns Schwarz gleich zu Beginn seines Textes das Computerprogramm Poetron vor, eine Art Gedichtegenerator im Internet. 4 Wörter in freie Textfelder tippen, dann erzeugt das Programm auf Basis von Zufallszahlen und Reimstrukturen ein Gedicht. Zum Beispiel dieses. Das Denken der Maschinen. Maschinen dürfen lernen. Sie lernen automatisch und flau. Sie vergessen grau und froh. Automatisch. Automatisch lernen die Maschinen. Automatisch und froh. An dieser Stelle sei schon mal angemerkt, dass Simon Schwarz in seinem Artikel, der im Wesentlichen auf einen bei Mattes und Seitz erschienenen Essay von Philipp Schönthaler referiert, durchaus zu beruhigen weiß. Denn im Gegensatz zu menschengemachtem Schreiben fehle computergenerierten Texten das Potenzial für Autonomie. Interessanterweise stellt der Tagesspiegel diesem Gedanken ein Interview mit einer künstlichen Intelligenz an die Seite. Frage des Journalisten: Angenommen, ich wollte einen Bestseller schreiben. Zu welchem Stoff raten Sie mir? Künstliche Intelligenz: Das ist schwer zu sagen, da der Buchmarkt sehr variabel ist. Es gibt einige Genres, die sich zurzeit besonders gut verkaufen, zum Beispiel Thriller, Krimis, Liebesromane und Sachbücher. Nächste Frage: Was macht für Sie gute Literatur aus? Künstliche Intelligenz: Gute Literatur macht Leser zu Denkern. Und wo wir schon bei guter Literatur sind, während die neue Zürcher Zeitung Paul Auster anlässlich seines neuen Romans interviewt, stellt uns Johanna Adoyan in der Süddeutschen Zeitung ein Buch vor, von dem, Zitat, etwas aufregend Geheimnisvolles ausgeht und das für eine verschworene Gemeinde auf der Welt, vor allem in Frankreich und den USA, so etwas wie ein Kultbuch ist. Dieses Buch blieb unvollendet. Sein Verfasser starb, 36-jährig, während der Arbeit daran. Die Geschichte bricht nach gut 100 Seiten einfach ab, mitten in einem Satz auf einem Komma. Der Berg Analog von René Dumas erschien 1952, 8 Jahre nach seinem Tod. Auf Deutsch wurde er zuletzt 2017 in einem kleinen Verlag neu aufgelegt, dessen Sortiment, schreibt Adoyan, aussieht, als würde die Leserschaft Aura pendeln und an Feen glauben. In Frankreich hingegen rollt das hochbedeutende Verlagshaus Gallimard eben diesem Werk gerade wieder den roten Teppich aus. Der Roman bzw. das Romanfragment bildet in der Neuerscheinung nur den Mittelteil eines Prachtbands mit Illustrationen, Fotos, Begleittexten, Interviews und einem Vor- sowie Nachwort von Patti Smith, die bekennt, René Dumal sei wie ein Bruder für sie, es vergehe kein Tag, an dem sie nicht an ihn denke. Der Berg analog, Abenteuerroman und Fabel zugleich, handelt von der Expedition einer bunt zusammengewürfelten Reisegruppe aus Paris, die den Sinn des Lebens auf einem Berg zu finden hofft, der höher sein soll als der Mount Everest, nur eben noch unentdeckt ist. Das Buch, so Adorian, sei fantasievoll und pfiffig. Deutsche Leser könnten sich mitunter an Michael Ende erinnert fühlen, gewürzt mit etwas Hermann Hesse. Auch Erwachsene fänden darin Trost und Rat. Und Stellen, die sich zum Posten in sozialen Netzwerken eignen, etwa diese. Man kann nicht immer auf dem Gipfel bleiben. Man muss wieder hinunter. Wozu dann überhaupt? Darum. Das Oben kennt das Unten. Das Unten kennt das Oben nicht.
Die Fazit Kulturpresseschau von Lotta Wieden. Und das war Fazit mit Susanne Burkert. Im Namen des Teams wünsche ich Ihnen eine gute Nacht.